إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من.
Der Koran und seine Suren in Versform, sie sind für Muslime auch ein ästhetisches Erlebnis. Ganz besonders schmuckvoll und prächtig fallen im Koran die Beschreibungen des Paradieses aus. Die Muslime nennen diesen Ort auf Arabisch Al-Jannah, den Garten. Wie wunderbar es sich dort lebt, beschreibt Sure 18.
Siehe, für diejenigen, die glauben und fromme Werke tun, denen sind die Gärten Eden bestimmt, unter denen Bäche fließen. Mit goldenen Armspangen sind sie dort geschmückt und tragen grüne Gewänder aus Seide und Brokat. Sie lehnen dort auf Ruhepolstern. Welch angenehmer Lohn und welch schöne Bleibe.
In vielen Suren malt der Koran die Pracht des Paradieses aus. Da verspricht Gott üppige Speisen, zu denen ewig junge Knaben Krüge reichen, gefüllt mit frischem Wasser und wohl auch mit Wein. Und es warten Mädchen mit großen schwarzen Augen, Frauen so schön, als wären sie aus Hyazinth und Korallen. Das Paradies des Koran steht in starkem Kontrast zum kargen Wüstenleben auf der arabischen Halbinsel, wo Mohammed seine Botschaft verkündete, sagt der Islamwissenschaftler Sebastian Günther, Professor an der Uni Göttingen.
Um den Adressaten seiner Botschaft etwas zu versprechen, um sie zu überzeugen, seine Botschaft anzunehmen, Muslime zu werden, musste etwas in dieser Botschaft enthalten sein, das attraktiv genug ist, um diesen signifikanten Schritt vom Polytheismus zum Islam zu gehen.
Auch theologisch enthält die Paradiesbeschreibung eine nicht nur für Mohammeds Zeit wichtige Botschaft. In Mekka, schon vor dem Islam ein zentraler Pilgerort, beteten die Menschen eine große Zahl von Göttern an. Mohammed predigte dagegen einen strengen Monotheismus. Das arabische Wort Allah heißt übersetzt der eine und einzige Gott. Wer an dieses Paradies glaubt, glaubt auch an Allahs Existenz.
Es ist also so, dass für einen gläubigen Muslim es obligatorisch ist. Es ist notwendig, an das Jenseits und an das Leben nach dem Tod zu glauben. Deshalb, weil sich darin die Existenz dieses einen Gottes, des einzigen Gottes, arabisch Allah, widerspiegelt, manifestiert und darin seine Allmacht zum Ausdruck kommt.
Nicht weniger plastisch als das Paradies wird die Hölle beschrieben. Dort warten Feuer und heißes Wasser auf die Sünder, die unvorstellbare Leiden erdulden müssen. Paradies und Hölle sollen die Gläubigen anhalten, Gutes zu tun und Böses zu unterlassen, sagt Andy Abbas Schulz. Der Muslim gibt in einer der bekanntesten Berliner Gemeinden, der Schehidlik-Moschee, Islamunterricht.
Und natürlich motivieren wir uns sehr oft auch durch Bilder des Paradieses. Und ich glaube, dass man dort auch sehr, sehr vieles sehr, sehr wörtlich versteht, obwohl es vielleicht auch gleichnishaft gemeint ist, weil Gott das im Koran auch selber sagt, dass er auch in Gleichnissen spricht. Ich denke, der Paradiesgedanke ist bei Muslimen ein sehr, sehr wichtiger und sehr zentraler Gedanke. Manchmal viel zu wichtig.
Zentral ist im Islam die Idee der Auferstehung als Rückkehr des Menschen zu Gott. Nach dem Tod trennen sich Körper und Seele zunächst. Die Seele weilt danach in einer Grabeswelt zwischen dies und jenseits.
Und in dieser Zwischenzeit wird sie über das nachsinnen, wie ihr Leben abgelaufen ist. Und ich glaube, dass die Zeit nach dem Tod für die Menschen auch eine Zeit ist, in der sie reflektieren über, was habe ich eigentlich getan, wer war ich, wie war ich und was war eigentlich der Sinn meines Lebens. Und wenn sie da zu einem schönen Ergebnis kommen, wird das ein angenehmes Reflektieren sein und umgekehrt.
Der Koran beschreibt, wie ein Posaunenstoß am jüngsten Tag die Toten auferweckt, wobei die meisten Theologen darin eine körperliche Auferstehung sehen. Dann verkündet Gott das Urteil des jüngsten Gerichts. Belohnt wird laut Sure 70 des Korans etwa, wer regelmäßig betet, den Armen hilft, Gott fürchtet, an den Tag des jüngsten Gerichts glaubt und die Wahrheit sagt. Jahrhunderte alt ist die Frage, ob der Mensch eigenverantwortlich ist für seine Taten. Die Antwort im Islam lautet ja und nein zugleich. Einerseits hat Gott jede Handlung vorherbestimmt, was viele Muslime zur Schicksalsgläubigkeit verleitet. Andererseits ist der Mensch aber angehalten, seinen Verstand zu benutzen, sagt Koranforscher Sebastian Günther.
Gleichzeitig gehört es auch zu dem göttlichen Plan, dass der Mensch verantwortlich ist für sein Tun, dass er in moralischer und ethischer Hinsicht doch einen großen Spielraum hat, dass es eine Freiheit gibt in seinen Aktivitäten, die dann es möglich machen, ihn zu beurteilen am Tag des jüngsten Gerichts.
Der Tag des jüngsten Gerichtes, er spielt auch in der dschihadistischen Propaganda eine zentrale Rolle. bei jenen also die Gewalt und Terror mit den Lehren des Islams rechtfertigen. Sie versprechen den Märtyrern 72 Jungfrauen, die im Paradies auf sie warten sollen. Ob es sich tatsächlich um Jungfrauen handelt, das war schon im Mittelalter unter muslimischen Gelehrten umstritten. Der Koran verwendet den Begriff Hurin. Für die einen sind das Mädchen mit großen dunklen Augen, andere Interpreten deuten den Begriff dagegen als große Weintrauben. Das Versprechen von Jungfrauen im Paradies, Andy Abbas Schulz sieht darin vor allem den Versuch, die Religion zu instrumentalisieren.
Das finden wir in der islamischen Geschichte immer wieder, aber auch in den Geschichten anderer Religionen können wir Beispiele dafür finden, dass immer wieder Menschen versuchen, aus politischen Gründen, aus Machtanspruchgründen, aus egoistischen Gründen, Religion, Hautfarbe, Nationalität zu missbrauchen, um ihre eigenen Interessen im Auge zu behalten, um Macht anzuhäufen.